Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Om Sai Ram. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören die erste Folge der neuen Serie Dharma, die göttliche Ordnung, aus der Vahini-Reihe von Bhagavan Sri Satya Sai Baba, in der Übersetzung aus dem Telugu ins Englische von Professor Kasturi. Professor Kasturi schreibt im Vorwort: Folgendes muss über dieses Buch gesagt werden. Es ist die authentische Stimme der göttlichen Erscheinung, die heutzutage die moralischen Regeln des Verhaltens von Millionen Männern und Frauen zurechtrückt. Und so verdient es ein sorgfältiges und hingebungsvolles Studium. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Im Jahre 1958 gründete Sri Satya Sai Baba die Monatszeitschrift Sanatana Sarathi, die in Prashanti Nilayam herausgegeben wurde. In dieser Monatszeitschrift erschienen Monat für Monat Artikel von Bhagavan, die Professor Kasturi später in 12 Buchbände zusammenfasste, zu der uns heute bekannten Vahini-Reihe. Wie Prema Vahini, Strom der Liebe, Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott, Sutra Vahini, Quelle der Weisheit, Upanishad Vahini, Upanishaden, das Wissen vom Sein, und so auch Dharma Vahini, Dharma, die göttliche Urordnung. Der Begriff Dharma beinhaltet Gesetz, Recht und Sitte, sowie ethische und religiöse Verpflichtungen. Dharma wird im üblichen Sinn übersetzt mit göttliche Ordnung, rechtes Handeln, Rechtschaffenheit. Vahini bedeutet in Sanskrit Strom. Diese Vahini-Schriften sind also, mit anderen Worten, Bhagavans Gedankenströme zu einer Reihe von Themen, wie Meditation, rechtes Handeln, Weisheit, Frieden, göttliche Liebe, sowie über hinduistische Schriften wie Bhagavad Gita, die Upanishaden und die Geschichte von Rama. In unserer neuen Serie bringen wir die einzelnen Kapitel dieses Buches in mehreren Folgen. Hören wir nun in der ersten Folge Kapitel 1 Dharma und Kapitel 2 Werde frei.
Kapitel 1 Dharma. Der Mensch muss sich dem Dharma widmen und sich immer mit Dharma beschäftigen, damit er in Frieden leben kann und die Welt sich des Friedens erfreuen kann. Er kann weder wirklichen Frieden noch die Gnade des Herrn durch irgendein anderes Mittel erlangen, als durch ein Leben auf der Basis von Dharma. Dharma ist das Fundament für das Wohlergehen der Menschheit. Er ist die Wahrheit, die für alle Zeiten andauert. Wenn es Dharma nicht gelingt, das menschliche Leben zu verwandeln, wird die Welt von Qual und Furcht heimgesucht und von stürmischen Umwälzungen geplagt. Wenn es dem Glanz von Dharma nicht gelingt, menschliche Beziehungen zu erleuchten, wird die Menschheit von der Nacht des Leides eingehüllt. Gott ist die Verkörperung von Dharma. Seine Gnade wird durch Dharma erlangt. Er schützt stets den Dharma, er errichtet stets den Dharma, er ist Dharma selbst. Das offenbarte Wissen, Veda, die heiligen Schriften, Shastra, die Berichte über das göttliche Wirken auf Erden, Purana und die Epen, Itihasa, verkünden laut die Herrlichkeit des Dharma. In den Schriften der verschiedenen Religionen wird Dharma in der den Anhängern vertrauten Sprache ausführlich behandelt. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, überall, zu allen Zeiten, der Personifizierung des Dharma Ehre zu erweisen. Der Strom des Handelns, der auf Dharma gegründet ist, sollte niemals austrocknen. Wenn seine kühlen Wasser aufhören zu fließen, ist Unglück gewiss. Die Menschheit hat diese Stufe nur erreicht, weil Dharma, wie der Fluss Saraswati, unsichtbar fließt, die Wurzel nährt und die Quellen füllt. Nicht nur die Menschheit, sondern selbst Vögel und anderes Getier müssen dem Dharma folgen, damit sie glücklich und in Wohlstand und Freude leben können. Deshalb muss dafür Sorge getragen werden, dass die Wasser des Dharma ewig und reichlich fließen, damit die Welt sich des Glücks erfreuen möge. Jetzt tanzt das Unglück wie verrückt auf der Weltbühne, weil das Recht vernachlässigt wird und Unglauben an die Notwendigkeit eines rechtschaffenen Lebens herrscht. Deshalb muss der Mensch ein klares Verständnis des Wesens von Dharma haben. Was bedeutet Dharma? Was ist die Essenz von Dharma? Kann der Mensch, der gewöhnliche Mensch, ein glückliches Leben führen und überleben, wenn er an Dharma festhält? Diese Fragen verwirren verständlicherweise das Denken des Menschen im Laufe seines Lebens. Sie zu beantworten ist notwendig, sogar dringend. Sobald das Wort Dharma erwähnt wird, glaubt der gewöhnliche Mensch, dass es bedeutet, Almosen geben, Pilger speisen und ihnen Unterkunft zur Verfügung stellen. Das Festhalten an seinem traditionellen Beruf oder Handwerk, die Gesetze beachten, Unterscheidung zwischen richtig und falsch, seine eingeborenen Naturfolgen oder den Launen des eigenen Geistes, die Verwirklichung der innigsten Wünsche und so weiter. Es ist tatsächlich lange, lange her, seit das makellose Erscheinungsbild von Dharma bis zur Unkenntlichkeit befleckt wurde. Wunderschöne Felder und Wälder verwildern, wenn sich niemand darum kümmert, und werden bald zu unkenntlichem Gestrüpp und dorniger Wildnis. Stattliche Bäume werden von gierigen Menschen gefällt und das Aussehen der Landschaft wird verändert. Mit der Zeit gewöhnen sich die Menschen an den neuen Zustand und bemerken den Wandel, den Niedergang nicht mehr. Das ist auch mit Dharma geschehen. Jeder Mensch muss sich mit den Grundsätzen von Dharma, wie sie in den Veden, den heiligen Schriften und Puranas dargelegt sind, vertraut machen. Durch unzureichende Intelligenz, ungezügelte Emotion und unsaubere Schlussfolgerung missverstanden, wurden sie stark verwässert und ihre Herrlichkeit hat schmerzlich gelitten. Genauso wie die Regentropfen vom klaren blauen Himmel verfärbt und verunreinigt werden, wenn sie auf den Boden fallen, so wurde die reine Botschaft der alten Rishis, das Beispiel ihrer brillanten Taten, der klare, lautere Ansporn hinter ihrem Handeln, durch unkultivierte Interpreten und Gelehrte sämtlich in hässliche Karikaturen der ursprünglichen Größe verdreht. Kinderbücher enthalten Zeichnungen, um den Text zu erklären. Dabei beschäftigen sie sich jedoch mit den Bildern und vergessen, was sie klar machen wollten. Gleicherweise missverstehen die Unachtsamen und Ungebildeten die Rituale, die zur Illustration der großen Wahrheiten dienen, als an sich zutiefst wirklich. Sie ignorieren die Wahrheit, für deren Erhellung sie gedacht waren. Reisende, die auf der Straße unterwegs sind, ruhen für eine Weile in Unterkünften am Wegrand. Aber sie zerstören während ihres Aufenthalts durch Nachlässigkeit oder Missbrauch das Gebäude, das ihnen als Bleibe diente. So verändern auch die Törichten und Eigensinnigen das wahre Gesicht vedischer Tugendhaftigkeit und machen die Welt glauben, dass ihr Werk das ist, was die Veden lehren. Immer wenn Dharma so misshandelt wurde, wenn das Antlitz des Dharma auf diese Weise durch die Hände der Feinde Gottes entstellt wurde, antwortete der Herr auf das Rufen der Götter und der Frommen und errettete die Welt vor dem Untergang, indem er Recht und Wahrheit im Bereich des Dharma und Karma wiederherstellte, das heißt in Theorie und Praxis. Wer kann nun die gegenwärtige Blindheit heilen? Der Mensch muss das sechsfache Ungeheuer töten, das ihn durch die Anziehungskraft von Lust, Ärger, Gier, Täuschung, Stolz und Hass ins Unglück stürzt. Nur so kann Dharma wiederhergestellt werden. Der Herr wurde von den Veden als Dharma bezeichnet und als Einsicht von Buddha. Denn in jenen Tagen mochte niemand das Wort Veda, wie in den Zeiten des Dämonen Somaka, als diejenigen, die den Veden folgten, davon Abstand nahmen, sie Veda zu nennen. Solches Verhalten ist verständlich, wenn man sich in Todesfurcht befindet. Dennoch war der Buddha voller Ehrfurcht vor den Veden. Er war ständig von Gott erfüllt. Der Buddha wird oft als Atheist, als Ungläubiger bezeichnet. Nun, wenn der Buddha ein Ungläubiger ist, wer ist dann gläubig? Ein Theist? Das gesamte Leben des Buddha ist eine Geschichte des Dharma. Von einigen Leuten wird kritisiert, dass Shankara den Pfad des Dharma und Karma abgelehnt habe. Aber Shankara lehnte nur den Dharma und das Karma ab, das die Erfüllung von Wünschen im Blick hatte. Er war in der Tat der große Lehrer, der den Pfad von Dharma und Karma lehrte, des Bemühens, das aus dem Verständnis der grundlegenden Wahrheit seinen Antrieb erhielt. Das Festhalten Shankaras an Dharma und Karma basierte auf Wahrheit. Das Vertrauen des Buddha in die Grundwahrheiten der Veden kann nur von denen geschätzt werden, die die höhere Schau haben. Ohne diese wird man bei der Interpretation fehlgeleitet. Um eine große Höhe zu erklimmen, braucht man eine Leiter, die der Höhe entspricht, nicht wahr? Wer seinen Egoismus unterwirft, seine selbstsüchtigen Wünsche besiegt, seine animalischen Gefühle und Impulse vernichtet und die natürliche Neigung aufgibt, den Körper als das Selbst anzusehen, der befindet sich mit Sicherheit auf dem Pfad des Dharma. Er weiß, dass das Ziel des Dharma das Verschmelzen der Welle mit dem Meer ist, das Verschmelzen des Selbst mit dem Überselbst. Bei allen weltlichen Aktivitäten solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht gegen die Regeln der Schicklichkeit und des Anstandes verstoßt. Ihr solltet mit dem, was die innere Stimme euch eingibt, kein falsches Spiel treiben. Ihr solltet zu allen Zeiten bereit sein, die Eingebungen des Gewissens zu respektieren. Ihr solltet auf eure Schritte achten, um festzustellen, ob ihr jemand anderem im Wege seid. Ihr müsst ständig wachsam sein, um die Wahrheit hinter all dieser schillernden Vielfalt zu entdecken. Das ist die ganze Pflicht des Menschen, sein Dharma.
Thank you.
das lodernde Feuer der Weisheit, Gnana, das euch davon überzeugt, dass all dies Brahman ist. Sarvam Kalvidam Brahman wird alle Spuren eures Egoismus und eurer weltlichen Anhaftungen zu Asche verbrennen. Ihr müsst vom Nektar der Vereinigung mit Brahman berauscht sein. Das ist das letztendliche Ziel von Dharma und von Karma, das von Dharma inspiriert ist. Opfert Unwissenheit und das Ego auf dem Altar der Weisheit und errichtet Dharma darauf. Das ist die Botschaft des Veda. Jeder einzelne selbstlose Akt, der den Boden für das Verschmelzen der Seele mit der Überseele bereitet, der den Blick für den grundlegenden Brahman, der überall immanent ist, weitet, ist ein Akt des Dharma. Ein jeder solcher Akt ist ein winziger Strom, der den Fluss der Heiligkeit anschwellen lässt, der dem Meer der Erkenntnis vom Brahman entgegeneilt. Allein eure Taten und Aktivitäten sind Rituale der Verehrung des Höchsten Selbst, Paramatman, welches das Universum durchdringt. Was immer in einer Haltung der Hingabe und Unterwerfung getan wird, ist ein Bestandteil des Dharma, der zur Verwirklichung führt. Die Strategie der Lebensart der Inder ist auf die Heiligung jedes Augenblicks und jedes Wortes, jedes Gedankens und jeder Tat gerichtet, als Schritt zur Verwirklichung. Ihr müsst das uralte, auf Dharma basierende Handeln, Dharma-Karma, verstehen, indem ihr euch in dessen symbolische Bedeutung vertieft. Im spirituellen Bereich gibt es viele Fachausdrücke mit ihrer eigenen Spezialbedeutung. Diese müssen klar verstanden werden, damit ihr die Lehre der Heiligen Schriften richtig erfassen könnt. Nehmen wir ein Beispiel. Die Leute pflegten in alten Zeiten Opferriten, Yajna, zu zelebrieren und sie opferten Tiere bei diesen Riten. Aber das Tier ist nur ein Symbol. Es war nicht die stumme Kreatur, die in Stücke zerschnitten werden musste. Das Tier lebt ein aufopferndes Leben, auch ohne dass der Mensch sein Leben am Opferpfahl vollendet. Das Tier, das ausgenommen und geopfert werden muss, ist ein anderes. Im spirituellen Wortschatz bedeutet Tier das Körperbewusstsein, das Ich-Bewusstsein, und dieses muss geschlachtet werden. Der Herr ist als Pashupati oder Govinda bekannt. Pashupati bedeutet Herr aller Einzelseelen, Jiva. Tier bedeutet Einzelseele. Govinda bedeutet Wächter von Kühen oder Einzelseelen. Go bedeutet Einzelseele. Das Hüten der Kühe ist ein symbolisches Spiel, Lila, von Krishna, um auf seine Mission, Einzelseelen zu hüten, hinzuweisen. Die heiligen Schriften haben tiefgründige innere Bedeutungen. Das Ziel von Dharma besteht darin, die Einzelseele dazu zu bringen, ihre Anhaftung an die äußere Natur und die Täuschung, die diese verursacht, aufzugeben und sie zu veranlassen, ihre Realität zu verwirklichen oder besser, zu entverwirklichen, was sie bis jetzt als wirklich angesehen hat, damit sie ihre wahre Identität offenbaren kann. Die Bedeutungen müssen von Jung und Alt gelernt werden. Nehmt zum Beispiel den Shiva-Tempel. Direkt vor der Statue Shivas haben wir das Bild von Nandi, dem Stier. Es wird euch gesagt, dass der heilige Stier das Gefährt Shivas ist und dass das der Grund ist, warum er sich dort befindet. Aber in Wirklichkeit stellt der Stier oder das Tier die Einzelseele dar, während der Linga das Symbol Shivas ist. Niemand darf zwischen dem Stier und dem Linga, der Einzelseele und Shiva, hindurchgehen, heißt es, denn sie müssen miteinander verschmelzen. Shiva muss durch die zwei Hörner Nandis gesehen werden, sagt man. Wenn die Leute nach dem Grund dieses Vorgehens gefragt werden, antworten sie: Nun, das ist heiliger als andere Weisen, den Linga zu betrachten. Die tiefere Bedeutung jedoch ist: Du musst Shiva in der Einzelseele sehen. Das Tier und der Herr der Tiere sind eins. Nandi und Ishvara werden zu Nandishvara. Beide sind lediglich zwei Weisen, sich auf dieselbe Wesenheit zu beziehen. Solange es gebunden ist, ist es Nandi. Es ist Ishvara, wenn die Bindung gelöst wird, und Nandishvara ist erreicht. Er wird verehrt und es gebührt ihm, so geehrt zu werden. Wenn das Tier dem Herrn der Tiere geopfert und seine getrennte Identität abgelegt wird, dann ist das das wahre Opfer, Yajna. Diese Bedeutung ist heute in Vergessenheit geraten. Heute sind diese symbolischen Handlungen bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. Die Praktiken von heute und die Grundsätze von gestern sind weit voneinander entfernt. Selbst die kleinste Einzelheit des weltlichen Lebens muss vom höheren Ideal spiritueller Erfüllung inspiriert werden. Dann kann sogar das einfache Volk Schritt für Schritt zum Ziel geführt werden. Wenn du den Vorgang und den Zweck jeglicher Handlung nicht voneinander unterscheidest und dennoch weitermachst, wird sie zu einer lächerlichen Farce. Einmal sagte sogar Prahlada: Weil es schwierig ist, den Egoismus zu zerstören, findet der Mensch es leicht, dieses stumme Tier als Ersatz zu töten. Das Opfern von Tieren ist die Manifestation der törichten Eigenschaft, Tamoguna. Es ist der Pfad der Bindung. Das Opfern des Tieres des Egoismus ist das reine Opfer, Sattvika Yajna, auf dem Pfad gottwärts zur Befreiung. So wird das höchste Ziel jener uralten Tage in das Ziel des Narren dieser Tage verkehrt. Auf diese Weise sind alle uralten Praktiken, die einst voller Bedeutung waren, wie Wildwuchs bis zur Unkenntlichkeit entstellt. In die verschiedenen Richtungen sind Triebe gewachsen. Es ist nicht möglich, den Baum jetzt mit den Wurzeln auszureißen und einen neuen zu pflanzen. Deshalb muss der existierende Baum gestutzt und in Form gebracht werden, um aufrecht zu wachsen. Das höchste Ziel muss beständig in Erinnerung bleiben und darf nicht zum niedrigsten gemacht werden.
Tvameva mata chapita tvameva Tvameva bandus chasaka tvameva Tvameva vidya chadravinam tvameva Tvameva sarvam Mama Deva Deva Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandus Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Chadravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva mata chapita tvameva Tvameva va bandu chasaka tua meva tua meva vidia chadravina tua meva tua meva sarva mama deva deva om sai shivoham om sai shivoham om sai shivoham Mata chapita tua meva tua meva bandus chasaka tua meva tua meva vidya chadra
Kapitel 2 Werde frei
tua meva sarvam mama dehe
Dharma kann nicht auf irgendeine bestimmte Gesellschaft oder Nation beschränkt werden, denn er ist eng mit dem Wohlergehen der ganzen lebenden Welt verbunden. Er ist eine Lichtflamme, die niemals ausgelöscht werden kann. Er ist ungebunden in seinem segensreichen Wirken. Krishna lehrte Arjuna die Gita, aber er hat sie für die ganze Menschheit vorgesehen. Arjuna war lediglich ein Vorwand. Dieselbe Gita korrigiert heute die ganze Menschheit. Sie ist nicht für eine bestimmte Gesellschaftsschicht, Religion oder Nation bestimmt. Sie ist der Atem des Menschen überall. Dharma drückt sich auf vielfältige Weise aus. Manchmal wird er nach denjenigen benannt, die ihn kodifizierten, wie beim Dharma des Manu. Manchmal wird er nach denjenigen, die ihm folgen, benannt, wie beim Dharma der Stände. Manchmal nach dem Lebensstadium, auf das er sich bezieht, wie beim Dharma der Familie, und so weiter. Aber dies sind nebensächliche, praktische Einzelheiten, nicht die grundlegende Norm. Das, wovon ich spreche, ist der göttliche Dharma. Praktischer Dharma bezieht sich auf zeitweilige Angelegenheiten und Probleme und auf physische Bedürfnisse, auf vorübergehende Beziehungen des Menschen mit der objektiven Welt. Das Werkzeug für diese Regeln, der menschliche Körper, ist selbst nicht von Dauer. Wie können diese Dharmas dann ewig sein? Wie kann ihre Natur als wahr beschrieben werden? Das Ewige kann nicht durch das Flüchtige ausgedrückt werden. Wahrheit kann sich nicht in Unwahrheit offenbaren. Licht kann nicht von Dunkelheit beschafft werden. Das Ewige kann nur aus dem Ewigen hervorgehen. Wahrheit kann nur von Wahrheit ausstrahlen. Deshalb müssen die objektiven Regeln des Dharma, die sich auf weltliche Aktivitäten und das tägliche Leben beziehen, obwohl sie im jeweiligen Bereich wichtig sind, mit dem vollen Wissen und Bewusstsein um den inneren grundlegenden göttlichen Dharma befolgt werden. Nur dann können die inneren und äußeren Notwendigkeiten zusammenwirken und die Seligkeit harmonischen Fortschritts gewähren. Wenn ihr bei den täglichen Anforderungen die wirklichen Werte des ewigen Dharma in Handlungen übertragt, die von Liebe erfüllt sind, dann erfüllt ihr eure Pflicht gegenüber der inneren Wirklichkeit. Baut euer Leben immer auf das Fundament des Atman. Dann ist euer Fortschritt gesichert. Gott zu Stein zu machen. Dieser Versuch wird heute unternommen. Wie kann solch ein Versuch zur Wahrheit führen, wenn die wirkliche Aufgabe darin besteht, den Stein als Gott anzusehen? Zuerst muss über die Form der Gottheit meditiert werden und sie ins Bewusstsein eingeprägt werden. Dann muss man sich diese Form im Stein vorstellen und bei diesem Vorgang den Stein vergessen, bis der Stein in Gott verwandelt ist. In der gleichen Weise müsst ihr eurem Bewusstsein den grundlegenden Dharma einprägen, die fundamentale Tatsache des Atman als einziger Entität. Und dann müsst ihr, erfüllt von diesem Glauben und dieser Vision, mit der mannigfaltigen Welt der Dinge, ihren Attraktionen und Auswirkungen umgehen. Nur so kann das Ideal erreicht werden. Wenn das getan wird, dann besteht keinerlei Gefahr, dass die authentische Bedeutung verwässert wird oder dass der göttliche Dharma, Atma Dharma, seinen Glanz verliert. Was passiert, wenn ein Stein als Gott verehrt wird? Das Unbegrenzte, das Immergegenwärtige, das alles durchdringende, immanente Wesen, das Absolute, wird im Besonderen, im Konkreten visualisiert. In ähnlicher Weise kann Dharma, der universal, gleich und frei ist, in einer einzigen, konkreten Handlung entdeckt und ausprobiert werden. Lasst euch nicht von der Vorstellung irreführen, dass das nicht möglich sei. Bringt ihr nicht viele schwierige Dinge zustande, Dinge, die lediglich eure Angst und Furcht vergrößern? Wenn der Mensch weise ist, kann er sich dann nicht stattdessen mit Dingen befassen, die lohnender sind, die im Inneren Frieden bringen? Frei zu sein ist euer Geburtsrecht, nicht gebunden zu sein. Nur dann, wenn ihr eure Schritte den Pfad entlang lenkt, der vom universalen, ungebundenen Dharma beleuchtet wird, seid ihr wirklich frei. Wenn ihr euch vom Licht entfernt, werdet ihr gebunden und seid gefangen. Einige mögen Einwände erheben. Wie kann Dharma, der den Gedanken und Worten Grenzen setzt, der reguliert und kontrolliert, einen Menschen frei machen? Freiheit ist der Name, den ihr einer bestimmten Art Bindung gebt. Echte Freiheit wird nur erlangt, wenn Täuschung nicht vorhanden ist. Wenn es keine Identifikation mit dem Körper und den Sinnen gibt, keine Knechtschaft der objektiven Welt gegenüber. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die dieser Knechtschaft entronnen sind und Freiheit im wahren Sinne erreicht haben. Mit jeder Handlung, die im Bewusstsein, dass der Körper das Selbst ist, ausgeführt wird, geht Bindung einher, denn der Mensch ist dann der Spielball der Sinne. Nur diejenigen, die diesem Schicksal entronnen sind, sind frei. Diese Freiheit ist der Idealzustand, zu dem Dharma führt. Wenn jemand diesen Zustand ständig im Sinn hat und sich so mit den Aktivitäten des Lebens beschäftigt, kann er befreit werden. Nur weil ihr euch selbst bindet, werdet ihr gebunden und entfernt euch vom Pfad des Dharma. Es ist immer so, kein anderer Mensch kann euch binden. Ihr tut es selbst. Wenn das Vertrauen in Gottes Allgegenwart tief verwurzelt wäre, dann wärt ihr gewahr, dass er euer Selbst ist und dass ihr niemals gebunden sein könnt. Damit dieses Vertrauen wachsen kann, müsst ihr fest die Seligkeit, die in der Erkenntnis des Selbst liegt, Atma Ananda, ergreifen. Die Wirklichkeit des Atman ist der Grundstein, die Weisheit Gnana, die unanfechtbar ist, die vollendete Weisheit. Ohne diese Grundlage wird man zur Zielscheibe von Zweifel, Verzweiflung und Täuschung. Die Jungfrau des Dharma wird so jemanden nicht heiraten. Bemüht euch deshalb zuerst, frei zu werden. Das heißt, entwickelt als Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben Vertrauen in den Atman als Kern eurer Persönlichkeit und lernt und praktiziert dann die Disziplin, die notwendig ist, um bis an diesen Kern zu reichen. Wenn ihr diese Qualifikation erlangt habt, könnt ihr euch ganz mit menschlichen Aktivitäten befassen, während ihr dem Dharma folgt, der für deren Ausführung vorgeschrieben ist. Dann werdet ihr ein tugendhafter Mensch. Diejenigen, die die physische, objektive Welt für alles im Leben halten und den Körper für das Selbst, führen lediglich ein nutzloses Leben, das genauso sinnlos ist, wie Gott zu einem Stein zu machen. Den Stein zu Gott zu machen, ist die heiligere, nützlichere Aufgabe. Wenn ihr den göttlichen Dharma in jeder einzelnen eurer Handlungen seht, verwandelt sie sich in einen Akt der Verehrung, wird erhoben und ihr bindender Charakter wird beseitigt. Wenn die Pflichten des weltlichen Lebens ohne Berücksichtigung des echten Dharma der Wahrheit erledigt werden, ist das so unheilig, wie Gott als Stein zu behandeln. Der Dharma des täglichen Handelns, der getrennt vom Dharma des Selbst befolgt wird, und der Dharma der Wahrheit, der vom Dharma des täglichen Handelns geschieden ist, sie sind beide unausweichlich miteinander verflochten und müssen entsprechend behandelt werden. Der Dienst älterer Beamte braucht die Arbeit des jüngeren Beamten genauso wie der jüngere Beamte die Hilfe des dienstälteren Beamten braucht. Wer ist also der Gebundene? Wer der Freie? Beide sind an ihren Wunsch gebunden, glücklich und sorgenfrei zu sein. Bis das grundlegende Geheimnis des Atman erkannt ist, wird der äußere Zustand der Bindung andauern. Wenn das erfolgt ist, wird die Last der Abhängigkeit von den Sinnen und der objektiven Welt verringert. Dann wird der Verhaltenskodex in Bezug auf die objektive Welt mit dem Kodex gegenüber der inneren Göttlichkeit verschmelzen und auf diese Weise wird alles Verlangen harmonisch zusammenwirken. Der Vedanta, die spirituellen heiligen Schriften, Dharma, alle fordern den Menschen auf, wie Gott zu leben und zu handeln und nicht wie gebundene Menschen. Dann werden alle Handlungen zu selbstlosem Tun und nicht zu Handlungen, die in der Absicht ausgeführt werden, die Früchte daraus zu ernten. Die Fesseln der Bindung können nicht durch einen bloßen Wechsel der Art der Aktivität vermieden werden. Sie können nur durch einen Wechsel des Blicks vom Körper, Deha, zu Gott, Deva, vermieden werden, vom Geschaffenen zum Schöpfer. Dadurch werden auch die Eigenschaften der Tugend gefestigt. Einige Leute halten an der Meinung fest, beruflich beschäftigt zu sein, sei Bindung, während zu Hause ohne spezielle Arbeit herumzusitzen Freiheit sei. Das ist ein Zeichen mangelnder Intelligenz. Wenn man einer Beschäftigung nachgeht, muss man den Vorgesetzten gehorchen. Aber kann man den Forderungen und Zwängen von Beziehungen entgehen, nur weil man zu Hause ist? Nun, selbst wenn man sich nur inmitten von Freunden befindet, kann man dann die Notwendigkeit vermeiden, nach ihren Launen zu handeln? Kann man wenigstens von der Notwendigkeit befreit sein, sich um seinen eigenen Körper zu kümmern, um für sein eigenes Wohlergehen zu sorgen? Wie kann sich der Mensch denn frei fühlen, während er sich im Käfig der Gebundenheit befindet? Das ganze Leben ist ein Gefängnis, welcher Unterschied auch immer zwischen dem einen oder anderen Urteil bestehen mag. Es ist so, solange die Einstellung, das Selbst mit dem Körper zu identifizieren, vorhanden ist. Deshalb hat Shankara einst gesagt, der auf den Körper gegründete Egoismus ist das, was mit Hölle gemeint ist. Diese Art von Egoismus ist lediglich eine andere Form der gegen das Göttliche gerichteten Haltung. Wer kann all die Dornen und Kieselsteine vom Antlitz der Erde entfernen? Die einzige Möglichkeit, sie zu vermeiden, besteht darin, mit Schuhen umherzugehen. Das gilt auch für die Philosophie des Vedanta. Mit dem Blick fest auf die Wahrheit oder die Wirklichkeit gerichtet, mit vollem Vertrauen in Brahman, der eure eigene wesenhafte Natur ist, könnt ihr die Notwendigkeit umgehen, die äußere Welt zu verändern, damit sie eurem Ideal vom Glücklichsein entspricht und der Dharma der Wahrheit kann verwirklicht werden. Derjenige, der den Egoismus niedertrampelt und Folgendes mit Überzeugung erklärt: Ich bin nicht der Sklave des Körpers, der das Gefäß aller Arten von Knechtschaft ist. Der Körper ist mein Sklave. Ich bin der Meister von allem und derjenige, der alles beherrscht. Ich bin die Verkörperung der Freiheit. Ist bereits befreit. Alle Regeln in Bezug auf Pflichten müssen diesen Prozess der Zerstörung des Ego unterstützen. Sie dürfen es nicht fördern und dazu bringen, unkontrolliert zu wachsen. Das ist die Straße zur Freiheit. Wenn ein Mensch, der das Zusammenleben mit dem Sohn unerträglich findet, zur Tochter geht und in deren Haus lebt, ist das nicht das Erlangen von Freiheit. Das ist nur eine Art, das Ego zu nähren. Die Suche nach sinnlichem Glück darf nicht zum Dharma erhoben werden. Wozu dient letztlich ein Heim? Um die Seligkeit zu genießen, die aus der Kontemplation des Herrn erwächst, um eine Gelegenheit zu haben, ungestört über den Herrn zu meditieren. Alles andere kann ignoriert werden, aber nicht das. Der wahre Dharma des Menschen besteht darin, die Glückseligkeit des Verschmelzens mit dem Absoluten zu kosten und wahre Befreiung zu erlangen. Ein Mensch, der diese Stufe erreicht hat, kann niemals gebunden sein, selbst dann nicht, wenn er in das Finsterste aller Gefängnisse eingesperrt wird. Auf der anderen Seite kann für einen Menschen, der ein Sklave des Körpers ist, sogar ein Grashalm zu einem tödlichen Instrument werden. Der wahre Dharma besteht darin, in die Seligkeit des Atman, in die innere Schau versunken zu sein, im beständigen Vertrauen auf die Identität unserer wirklichen Natur mit dem Absoluten und der Erkenntnis, dass all dies Brahman ist. Diese vier sind der authentische Dharma. In dieser physischen Existenz als einzelne Individuen werden diese vier zwecks Erleichterung der Praxis, aber dennoch mit dem inneren Dharma der Wirklichkeit des Atman gesättigt, Wahrheit, Frieden, Liebe und Gewaltlosigkeit, Satya, Shanti, Prema und Ahimsa genannt, damit die einzelnen Menschen, die lediglich Personifikationen dieses Absoluten sind, sie im täglichen Leben befolgen können. Die Art und Weise, Dharma zu befolgen, besteht jetzt wie in der Vergangenheit darin, an diesen höheren Prinzipien in jeder Handlung und bei jedem Gedanken festzuhalten. Wahrheit, Frieden, Gewaltlosigkeit und Liebe von heute sind nichts anderes als ununterbrochenes Versunkensein im Atman, die auf die innere Wahrheit gerichtete Schau, die Kontemplation der eigenen wirklichen Natur und das Wissen, dass alles Brahman ist, der eine und der einzige. Dies, das Fundamentale und das Abgeleitete, müssen zusammenwirken und harmonisiert werden. Nur dann darf es als der göttliche Dharma bezeichnet werden. Es kommt nicht darauf an, welche Aktivität ihr ausübt oder welchen Namen und welche Form ihr gewählt habt. Eine Kette ist eine Kette, aus welchem Material sie auch besteht, ob sie aus Eisen oder Gold ist, nicht wahr? So gilt auch für die Arbeit, ob sie von dieser oder jener Art ist. Solange der göttliche Dharma die Basis und das Wesen des Selbst, die Wurzel ist, ist es ohne Zweifel Dharma. Solche Arbeit wird uns mit der Frucht des Friedens segnen. Wenn die Wellen egoistischer Furcht und Gier uns vorantreiben, entweder in die private Sphäre des Heims oder in die Einsamkeit des Waldes oder zu irgendeiner anderen Zufluchtsstätte, ist es unmöglich, dem Leiden zu entkommen. Die Schlange hört nicht auf, Schlange zu sein, auch wenn sie eingerollt liegt. Auch dann ist sie nichtsdestoweniger eine Schlange. Wenn in der täglichen Praxis die Handlungen vom grundlegenden Prinzip der Wirklichkeit des Atman motiviert sind, prägt sich jede Handlung das Siegel des Dharma ein. Aber wenn Handlungen von Gewohnheit und selbstsüchtigen Interessen motiviert sind, wird der Dharma zum Pseudo-Dharma. Es ist eine Vielfalt an Bindungen, wie attraktiv sie auch sein mögen. So wie Gefangene im Gefängnis von den Wächtern in einer Reihe entweder zum Gerichtssaal oder zur Kantine getrieben werden, so treibt die Neigung der Sinne den Gebundenen vorwärts, entweder zu einem Ort des Kummers oder zu einem Ort der Erleichterung. Nun sogar das Gefühl, jener ist ein Freund oder dieser ist ein Feind, ist ein Irrtum. Diese Täuschung muss aufgegeben werden. Der Herr, die Verkörperung der Liebe, ist der einzig beständige Freund und Verwandte, Gefährte, Führer und Beschützer. Erkenne das und lebe in dieser Erkenntnis. Das ist Dharma, auf dem Grundstein des Verstehens erbaut. Das ist Leben, auf den Grundstein des Dharma gebaut. Wenn diese fundamentale Basis ignoriert wird, wenn die Aufmerksamkeit auf äußere Politur konzentriert wird, rückt das Ziel außer Reichweite. Anhaftung an die Welt kann nur durch Anhaftung an den Herrn zerstört werden. Warum beschwert ihr euch, dass ihr den Grund nicht sehen könnt, wenn ihr die ganze Zeit den Blick auf den Himmel geheftet habt? Beobachtet den Grund und betrachtet die Wasserfläche, die den Himmel widerspiegelt. Dann könnt ihr gleichzeitig den Himmel oben und die Erde unten sehen. So müsst ihr auch, wenn ihr am Dharma der Wahrheit, der ja die Praxis des immanenten Prinzips des Atman ist, festhalten, in jeder Handlung die Widerspiegelung der Herrlichkeit des Atman sehen. Dann wird die Anhaftung an den Herrn, die Anhaftung an die Welt in eine reine Opfergabe verwandeln. Das Ziel sollte nicht verändert oder heruntergeschraubt werden. Das heißt, das Wichtigste sollte unangetastet bleiben. Dharma hängt nicht von den verschiedenen Namen und Formen ab, die seine Anwendung einbezieht. Sie sind nicht so grundsätzlich. Er hängt eher von den Motiven und Gefühlen ab, die ihn lenken und kanalisieren.
Priyavakya Pradhanena Sarve Tushyanti Jatava Tasma Tasma Tadeva Kartavyam Tada Tasmeva Kartavyam Vachaneka Daridrata
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die erste Folge der neuen Serie Dharmavahini, die göttliche Ordnung, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers. Produktion und Text Inge Sadai. Mögen Bhagavans Liebe und Segen Sie alle begleiten. Om Sai Ram.
Sarve Tushyanti Jatava Priyavakya Pradhanena Sarve Tushyanti Tasma Tasma Tadeva Kartavyam Tada Tasmeva Kartavyam Vachaneka Daridrata